Ein großes Vergnügen, dass du heute wieder mit dabei bist. Das neue Wir, dein Beziehungspodcast. Mir gegenüber sitzt Tanja, meine Frau.
Seit 11 Jahren, wir haben gerade Hochzeitstag gehabt.
Und ich bin Christian. Wir sind beide Paartherapeuten mit gemeinsamer Praxis und reden mit dir jede Woche über ein Thema aus dem Beziehungskosmos, was uns besonders brisant, relevant erscheint. Und heute hatte Tanja gerade einfach die spontane Idee, einfach mal drüber zu reden, warum geht es eigentlich beim Thema Beziehung immer irgendwie um die Eltern? Und das finde ich ein super Thema, so offensichtlich, und wir haben es eigentlich, glaube ich, in der Form noch nie so gehabt.
Genau, und wie wir eigentlich coachen, weil das hängt ja eng miteinander zusammen.
Total. Und ich habe mich das ja auch gefragt, warum muss es eigentlich immer auf die Eltern zurückgehen im Coaching-Gespräch? Und nein, muss es natürlich nicht. Also die Methoden, die wir benutzen, kommen aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Und der Name sagt es ja so schön, das ist kognitiv und es ist verhaltenstherapeutisch. Und man kann Dinge auch einfach verhaltenstherapeutisch ändern. Sprich, du kannst dich neu verhalten und dein neues Verhalten kann zu neuen Ergebnissen führen.
Aber ganz oft in einem Coaching-Gespräch kommt ja die Frage hoch, okay, woher kennst du das Gefühl?
Ja.
In einem Beziehungsstreit, du steckst mitten in einem Beziehungsstreit, es ist einfach super frustrierend, dein Partner nervt dich bis an die Decke und du hast so ein Gefühl von Resignation und Machtlosigkeit, Ohnmacht, genervt sein, Trauer, und dann kommt ja irgendwann die Frage, häufig, woher kennst du das Gefühl? Und dann reist der Klient, die Klientin sehr oft in die Vergangenheit. Sofort kommt spontan eine Unterbrechung in der Vergangenheit, oft auch mit den Eltern, wo das Gefühl zum ersten Mal spürbar war.
Und weil du das so schön beschreibst mit den Gefühlen, wir arbeiten auch emotionsfokussiert, nennt sich das in Therapeutensprache. Das heißt, wir gucken nicht nur kognitiv, woher kennst du den Gedanken, der da hochkommt, beispielsweise mein Partner ist ein Arsch, sondern wir gucken auch emotionsfokussiert, also wir gucken, welche Gefühle tauchen auf, woher kommen die und was wollen die dir eigentlich mitteilen.
Genau.
Und weil du es gerade gesagt hast, man kommt dann auf die Eltern, man blamet dann wieder die Eltern für irgendeinen Scheiß. Und es ist vielleicht mal wichtig, drüber zu reden, ist es eigentlich fair, immer alles auf die Eltern zu schieben?
Genau, weil wir haben ja selbst 4 Kinder.
Und wir haben ja selbst 4 Eltern.
Ja, stimmt, 4 Eltern, 4 Kinder. Und natürlich stellt man sich dann oft die Frage, okay, irgendwann in der Zukunft, was haben die eigentlich dann für ihre Vorwürfe an uns? Was haben wir so verbockt in deren Augen? Und hat da schon ein bisschen Angst vor, wobei ich glaube, dass wir vieles ja, wo wir merken, okay, das war jetzt eine Unterbrechung für das Kind, sofort auch bemerken und auflösen, zeitnah.
Aber da geht es ja schon los. Das ist ja auch nicht richtig, weil wer sagt denn, dass es wichtig ist, dass man jede Unterbrechung, die ein Kind hat, direkt mit ansprechen und besprechen muss, weil damit nimmt man ja dem Kind auch die Möglichkeit, selber mal mit einer Unterbrechung klarzukommen und zu festzustellen, okay, es liegt vielleicht nicht an mir, sondern meinen Eltern oder an dem Sportverein oder wo auch immer man da irgendwie eine Enttäuschung hatte. Und das ist ja auch eine wichtige Fähigkeit, die man als Kind lernen muss, mit Enttäuschung umzugehen. Und da kann man nicht immer auf die Eltern vertrauen, die einen jede Enttäuschung abreden.
Das ist ja auch die Kritik an dem Elternsein der Neuzeit, sage ich jetzt mal, dass also früher zu wenig auf die Emotionen des Kindes eingegangen und zu hart und unempathisch. Und jetzt gibt es ja auch Kritik, dass quasi die Erziehung, wie sie jetzt oft stattfindet, zu pamperig ist. Also dass man das Kind von allem abfedert.
Und zu empathisch.
Letztlich zu empathisch wiederum ist und dann das Kind gar nicht die Möglichkeit bekommt, mit Enttäuschungen oder Niederlagen selbst umzugehen.
Da haben wir auch einen spannenden Podcast, den hast du mir gleich weitergeleitet, den Huberman Lab mit einer Psychologin, wo es genau darum ging, diese Ambivalenz zu besprechen. Das heißt, einerseits braucht ein Kind Grenzen und andererseits braucht ein Kind Empathie. Und wie kann man empathisch Grenzen setzen? Und das ist natürlich eine Gratwanderung. Du kannst immer, entweder bist du zu empathisch, setzt zu wenig Grenzen und dann...
Oder begrenzte Empathie.
begrenzte Empathie klingt aber irgendwie so, als ob man was vorenthält.
Ja, stimmt.
Das heißt, entweder gibst du dem vielleicht zu viel Empathie und das Kind lernt irgendwie, alle meine Bedürfnisse müssen immer erfüllt werden und jeder muss Rücksicht nehmen. Oder du setzt zu viel Grenzen und dann schlussfolgert das Kind vielleicht, ich darf mich gar nicht in meinen Gefühlen zeigen. So, damit will ich sagen, du kannst es als Eltern sowieso nur falsch machen. Oder richtig, je nachdem, wie das Kind es wahrnimmt. Aber natürlich ist es wichtig, da ein Bewusstsein für zu haben. Und man intuitiv als Eltern ja schon merkt, okay, wann handle ich hier bewusst und wann handle ich aus irgendeinem
alten Verletzung.
Alten Scheiß und unangemessen.
Und unreguliert.
Und genau um solche Situationen geht's. Und weil ich auch gerade wieder ein Klientengespräch hatte, wo es um Vorwürfe zu den Eltern ging. Er war bei seiner Mutter und hat tatsächlich dieses Gespräch geführt, was im Coaching-Gespräch rauskam, also dass er diesen Vorwurf, den er schon so viele Jahrzehnte in sich trägt, einmal mit seiner Mutter bespricht, weil seine Absicht war, mit der Mutter nah zu sein. Und hat dann die Erfahrung gemacht, dass die Mutter diesen Vorwurf auch nachvollzogen hat und anerkannt hat, ja, tut mir leid, dass das für dich so war.
Wow.
Und das finde ich einen wichtigen Schritt, um dann wirklich wieder nah zu sein und dann zu gucken, okay, wie wollen wir zukünftig miteinander sein? Also sie hat sich jetzt nicht dafür entschuldigt. Ich finde das auch gar nicht unbedingt erforderlich, weil das war ja trotzdem alles, was die Mutter geben konnte in dem Fall. Aber so ein bestimmtes Verständnis und so eine Empathie, dass es für das Kind blöd war in der Situation. Empathie sind wir eigentlich wieder beim Stichwort. Und jetzt sind sie dabei, rauszuhandeln, wie sie zukünftig miteinander sein wollen. Als Erwachsene letztlich. Nicht nur als Kind und Mutter, sondern auch irgendwie als Erwachsene. Weil wenn man Nähe haben will, und das war seine tolle Erkenntnis, Liebe ist bedingungslos. Also Mutter und Sohn können sich bedingungslos lieben. Aber Nähe hat immer auch Bedingungen. Er kann seiner Mutter nur nah sein, wenn sie bestimmte Gesprächsregeln einhält. Sie kann ihrem Sohn nur nah sein, wenn, was auch immer, er ein bisschen was aus seinem Leben teilt, sich regelmäßig meldet. Das heißt, Eltern blamen ist auch immer nur die halbe Wahrheit, weil man hat es den Eltern auch spätestens als Erwachsener irgendwie wieder heimgezahlt, diese Vorwürfe.
Ja.
Und diese Bilanzierung, dieses Gespräch zu führen, ist total unangenehm, aber es setzt unglaublich viel Energie frei.
Ja. Und letztlich irgendwann auch den Schritt zu gehen, zu vergeben, was in der Kindheit so falsch gelaufen ist. Und wo man ja oft auch recht hat, dass es tatsächlich einfach falsch gelaufen ist oder für einen selbst negative Folgen hatte, wie die Eltern waren oder nicht waren und dass die viel gestritten haben oder Dinge nicht angesprochen haben oder viel gearbeitet haben und wirklich wenig emotional präsent waren. Egal, was man den Eltern letztlich vorwirft, ist es irgendwann für das eigene Glück und die eigene erfüllte Beziehung in der Gegenwart und zukünftig wichtig, dass man den eigenen Eltern irgendwann vergibt. Und solange man einen Vorwurf an die Eltern hat, wird man auch irgendwo unerfüllt sein. Und da nochmal die Unterscheidung, dass es quasi ein Unterschied ist, jemanden zu vergeben oder meinen Eltern zu vergeben, heißt nicht, dass du alles gut finden musst, was passiert ist, sondern du kannst es nach wie vor kacke finden, was passiert ist oder wie die waren und kannst trotzdem vergeben für dich.
Und weil ich gerade die Situation hatte, dass ihm seine Mutter so leid getan hat, weil die einfach irgendwie ein anstrengendes Leben hatte als alleinerziehende Mutter und er dann auch so ein schlechtes Gewissen hatte, diesen Vorwurf zu äußern. Aber dass er diesen Vorwurf in seinem Verhalten immer geäußert hat. Das heißt, du kannst Vorwürfe, selbst wenn sie dir unbewusst sind, nie nicht kommunizieren. Du sprichst sie dann vielleicht nicht aus, aber du lässt sie deine Eltern trotzdem irgendwie wissen.
Genau, da hältst was zurück, auch Anerkennung zurück zum Beispiel.
Und für ihn war es wirklich eine Challenge auch zu sagen, okay, Bedingungen an Kommunikation. Also wie wünscht er sich, dass seine Mutter mit ihm spricht? Und zu sagen, wenn du dich nicht daran hältst, dann führt das zu mehr Distanz. Und auch zu sagen, es gibt kein Gesetz, dass Kinder sich um die Eltern kümmern müssen, für die da sein müssen, sondern es ist ja eine moralische Kategorie. Und es ist ja viel so ein Pflichtgefühl oder so eine Verpflichtung, die man da als Kind hat. Und es ist ja viel schöner, eine Beziehung irgendwann auch wieder frei zu wählen. Und etwas, was frei gewählt ist, ist ja viel kostbarer und kann viel schöner sein, weil man da Bedingungen dran knüpfen kann, sagen kann, wie wollen wir miteinander sein, so wie in einer Freundschaft auch oder in einer Partnerschaft, als zu sagen, egal wie man miteinander ist, man muss trotzdem Kontakt haben.
Und das finde ich auch ganz wertvoll, weil wir dann ja oft mit so unausgesprochenen Vorwürfen durch die Gegend laufen, die uns manchmal gar nicht bewusst sind. Und da ist einfach mein Plädoyer auch an jede, die zuhört und jeden, der zuhört, solange die Eltern leben, auch Dinge nochmal zu erfragen, weil meine sind ja beide schon tot.
Das ist ein schöner Punkt, ja.
Und ganz oft denke ich mir, oh, das hätte ich jetzt gern nochmal die gefragt und wie das eigentlich gemeint war oder warum die das so und so gemacht haben. Und wenn die verstorben sind, man halt dazu keine Gelegenheit mehr hat. Und deswegen auch das Leben ja so schnell vorbei sein kann und deswegen die Chance auch zu nutzen, auch wenn es unangenehm ist oder wenn man denkt, okay, das traue ich mich nicht zu fragen, sich dann trotzdem zu überwinden und es jetzt zu machen, weil, ja,
das ist ein super Punkt.
Besser wird es nicht.
Total, und das schafft auch so ein ganz anderes Verständnis füreinander, weil der Klient, von dem ich gerade erzählt habe, der hat ja das gemacht und das Gespräch geführt und hat seine Mutter mit seiner Enttäuschung konfrontiert. Und dann hat die Mutter zu ihm gesagt, naja, sie hätte gedacht, dass was ganz anderes schlimm war. Dann hat sie das erzählt und hat er gedacht, ah ja, stimmt, jetzt wo du sagst,
schlimm.
Das war auch schlimm. Und dann haben sie so neu drüber geredet, aber er hat auch verstanden, wie es für seine Mutter war. Und dass es zu jeder Enttäuschung auch eine andere Wahrnehmung gibt. Also das schafft Empathie und das macht es leichter, vergeben zu können, aus dem aussteigen zu wollen, zu erkennen, dass niemand oder zumindest die Menschen in den seltensten Fällen was Böses füreinander wollen, sondern dass man aus den besten Absichten handelt. Und genau, die Erinnerung, das war mir noch wichtig, weil du es gesagt hast, das zu besprechen, solange die noch leben, Erinnerung auch so trügerisch ist. Weil umso öfter wir uns so eine Opfergeschichte erzählen, umso schlimmer wird die. Gibt es ja ganz tolle Studien und Experimente zu, die nachweisen, wie wenig zuverlässig unsere Erinnerungen sind. Vor allem Erinnerungen, die länger als 3 Tage her sind. Also frag dich mal, was hast du denn eigentlich vor 4 Tagen zu Mittag gegessen und wie hat das geschmeckt? Und dann wird es schon schwierig. Und wenn das jetzt nicht 4 Tage, sondern 40 Jahre her ist, dann hast du noch weniger wirkliche Erinnerungen, sondern du erzählst dir halt immer wieder eine Geschichte. Vielleicht kennst du die Geschichte auch gar nicht aus eigener Erfahrung, sondern hast nur ein Foto gesehen und glaubst aber, das erlebt zu haben.
Ja.
Und es ist dann so cool, wenn du mit deinen Eltern zum Beispiel darüber sprichst und feststellst, vielleicht war das ganz anders, als ich mir das erzählt habe.
Wir hatten noch eine andere Klientin, die erzählt hat, also die hatte noch nie eine längere Beziehung als 2 Jahre und ist jetzt über 50. Und dann haben wir in dem Coaching-Gespräch ihr mal eine andere Perspektive auf eine Situation in der Kindheit gegeben mit ihrer Mutter, wo sie heimgekommen ist, die Tochter, und meinte, sie wurde gemobbt in der Schule oder die haben irgendwie gesagt, sie sieht hässlich aus. Und sie ist heimgekommen und hat es der Mutter erzählt und die hatten auch irgendwie 4 Kinder und sie war gerade beim Abwaschen und halt total im Stress, wie man das kennt, wenn die Kinder um einen herumwuseln. Und die Tochter hat das erzählt und die Mutter hat quasi so gemacht, pff, also so, ist ja egal. Und die Tochter hat interpretiert, okay, sie ist überhaupt nicht wichtig und ihre Geschichten werden nicht gehört und was sie schlimm findet. Und sie hat ja damals allen Mut zusammengenommen, der Mutter das überhaupt zu erzählen und hat sie dann geschworen in der Situation, sie erzählt nie wieder etwas. Und dann war meine Neuinterpretation, die wir herausgearbeitet haben mit der Klientin, dass es ja auch sein kann, dass die Mutter mit diesem Pff einfach gemeint hat, du bist so stark, du kannst, kümmere dich nicht drum, was die anderen denken letztlich. Also ich kann das als Mutter von 4 Söhnen, kann ich jetzt genau mir bildlich vorstellen, wie ich das zu meinen Söhnen sage, so pff, ist ja egal, was die anderen denken, es geht darum, wie es, also dir das nicht zu Herzen zu nehmen, wenn dich wer ablehnt. Weil das letztlich mehr mit dem zu tun hat wie mit dir. Und das will man mit dieser Geste vielleicht unterstreichen. Und die war so unfassbar erleichtert, dass jemand ihr mal eine neue Perspektive auf diese Situation gibt. Und hat gesagt, also hat dann so richtig, hast du gesehen im ganzen Gesichtsausdruck, wie viel Erleichterung sie gespürt hat, dass sie mal ganz neu ihre Mutter unter ganz neuen Gesichtspunkten und unter ganz neuen Augen sehen kann.
Und das Witzige ist ja, man wird ja dann genau so wie derjenige, dem man so einen Vorwurf macht oder das Gegenteil davon, was auch nicht viel besser ist. Und du hast früher dann manchmal zu mir gesagt, schon lange her, aber na, du bist wie dein Vater. Und es hat mich dann immer extra wütend gemacht. Und das haben wir aber schon lange nicht mehr. Ich glaube, es hat aufgehört damit, dass du das gesagt hast und mit mir hat es irgendwann nichts mehr gemacht. Und das ist immer ein richtig guter Test in Partnerschaft oder wie auch immer, wenn dir jemand sagt, na, du wirst jetzt wie deine Mutter und du hast irgendwie einen Vorwurf früher an deine Mutter oder hast ihn noch. Und wenn dich das nicht mehr triggert, dann ist es ein gutes Messkriterium, dass du schon viel von deiner Landkarte verstanden hast. Und trotzdem ist also die Frage, warum bestimmen Eltern immer so unsere Beziehung? Und ich glaube, dass das so oft auch bei uns auf die Eltern hinausläuft, weil es so ein tiefes Verständnis bringt. Und so wie du es gerade beschrieben hast, man kann da einfach in einem Moment sich so eine neue Geschichte erzählen und Eltern einfach ein emotionaler Anker sind. Und ich glaube, theoretisch brauchen wir ja nicht immer auf die Eltern gehen, um unser Verhalten zu verändern und irgendwie dann doch. Also wir haben das ja ein paar Mal auch probiert und haben gesagt, okay, was ist mit Paaren, die Vorwürfe aneinander haben und kann man denen nicht einfach sagen, okay, hier kriegt ihr jetzt 10 Übungen, die macht ihr bitte zur nächsten Session in 2 Wochen. Ihr gebt euch jeden Tag einen Zungenkuss, ihr umarmt euch jeden Tag 22 Sekunden. Also gibt es ja diese schönen Studien von den beiden Gottmans, die das belegt haben, welche körperlichen Verhaltensweisen zu bestimmten Oxytocin-Ausschüttungen führen, also für Nähe symbolisieren. Und das hat bei den Paaren, mit denen wir es aber getestet haben, nicht wirklich funktioniert, weil der Vorwurf in der Umarmung oder in dem Kuss steckt. Und diesen Vorwurf aufzugeben, ist wichtig. Und dann kannst du anders küssen. Nicht nur an deinen Partner, sondern das Gleiche gilt auch an deine Eltern. Und so sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir wirklich in den allermeisten Gesprächen immer auf die Eltern kommen. Und das gibt irgendwann schwankt das. Das heißt, in den ersten Sessions sind die Eltern total präsent. Und dann, wenn man zu dem Thema Vergebung kommt und vergeben hat, dann kommt man auf einmal in die Gegenwart, in die aktuelle Partnerschaft. Und wie kann man Dinge neu sehen, was kann man Neues tun? Aber das geht erst, wenn diese alten Vorwürfe weg sind. So ist unsere Arbeitsweise. Und ich finde, weder das eine funktioniert, also nur seine Beziehungslandkarte anzugucken. Und das andere funktioniert aber auch, nicht nur verhaltenstherapeutisch zu gucken, wie muss ich mich anders verhalten. Für uns hat es halt am besten funktioniert, beide Welten zu integrieren.
Genau. Und man kann aber immer trotzdem gucken, wenn du ein Problem über längere Zeit hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass noch irgendwas wieder in der Vergangenheit liegt oder irgendwas mit den Eltern, irgendein Vorwurf noch da ist oder wieder aufploppt oder eine neue Zwiebelschicht letztlich erscheint. Weil auch Vergebung ist ja nicht, du vergibst und alles ist gut und alles ist fertig, sondern es ist ja ein Prozess, der mitunter ein Leben lang dauert, zu vergeben und immer wieder neue Zwiebelschichten zu entdecken und immer wieder in neuen Situationen, wo man sich vorfindet, Neues zu erkennen. Also ja. Mein Glaubenssatz über Männer war ja nicht von heute auf morgen, okay, ich erkenne an, mein Vater war krank und er hat es so gut gemacht, wie er konnte und dass er sich das Leben genommen hat, hatte nichts mit mir als Person zu tun, weil er mich nicht geliebt hat, sondern weil er krank war und so weiter. All diese kognitive Aufarbeitung dessen und emotionale Aufarbeitung dessen. Und trotzdem kam ja diese Meinung über Männer immer wieder in neuen Situationen hoch, vor allem in herausfordernden Situationen.
Und was dieses tiefere Verständnis ja dann immer mit sich bringt, ist, dass ein bestimmter Verhaltensschritt einem dann leichter fällt. Also ich denke da zum Beispiel so an unseren, als wir verbindlich zusammengekommen sind. Ja, so von der Kennenlernphase in die Verbindlichkeitsphase. Und da kommen dann bestimmte Ängste auf. Und eigentlich heißt es nur, ja, sagt einander doch, dass ihr euch liebt. Ihr liebt euch ja sowieso schon, warum sagt es euch nicht? Oder warum sagt ihr nicht, wir sind jetzt zusammen? Könnte man ja einfach machen, weil man rational wüsste, ich liebe sie. Mein ganzes Verhalten spricht ja dafür, dass ich dich liebe. Warum? Dann kann ich es ja einfach sagen. Und wenn du jetzt zuhörst, kennst du das aber. Es gibt so eine Schwelle, über die man drüber muss. Aus der Komfortzone raus, was machen, was man sonst nicht macht. Und warum macht man das nicht einfach? Warum ernährt man sich nicht einfach gesünder? Oder warum macht man nicht einfach regelmäßig Sport? Und um diese Schwelle niedriger zu machen, hilft es, wenn man seine Verhaltensweisen tiefer versteht. Uns zumindest und die Klienten, die zu uns kommen, weil ich glaube, man sucht sich auch immer den Therapeuten, der zu der Art und Weise passt, wie man denkt. Und uns hilft es immer zu wissen, woher kommen die alten Verhaltensweisen, warum ist das vielleicht irrational und warum ist das vielleicht Quatsch, welche andere Perspektive gibt es. Und das meinte ich vorhin, als ich von diesem Anker gesprochen habe. Wenn man diesen Anker hat, dann reduziert sich diese Schwelle, dann wird es leichter, sich eine neue Routine zu machen und dann wird es leichter, sich auf Verbindlichkeit einzulassen, weil man irgendwie versteht, warum einem das schwerfällt. Ja. Und warum man aber eigentlich gar keine Angst haben muss. Oder warum man es trotz Angst trotzdem probieren kann. Oder gerade wegen der Angst probieren kann. Das heißt, wenn Vorwürfe irgendwie unsere Lebensqualität dämpfen, ist natürlich die Frage, also an wen kann man Vorwürfe haben? An mich selber, an meinen Partner, ans Leben oder an meine Eltern?
Oder vieles andere, oder?
An die Gesellschaft, genau. Aber die, die am meisten deine Beziehung oder dein Leben beeinflussen, ist das. Du kannst auch einen Vorwurf an das System Geld haben, natürlich. Und du merkst daran, ob du Vorwürfe hast an deiner Gefühlsqualität. Wie fühlst du dich, wenn du mit deinen Eltern zusammen bist und Zeit verbringst? Wie fühlst du dich mit deinem Partner? Wie fühlst du dich aber auch mit dir selbst, wenn du alleine Zeit verbringst? Das ist ja auch nicht mehr so üblich. Ich mache das gerne, aber ich habe sonst auch 5 Menschen um mich herum.
Häufig.
Würde gerne mal wieder alleine essen gehen. Und das merkst du also an den Gefühlen und du merkst es aber auch natürlich an den Ergebnissen. Also wenn man Vorwurf an irgendjemanden hat.
Also das war schon wieder ein Vorwurf. Du würdest gerne mal alleine essen gehen. Steckt ja auch so ein kleiner Vorwurf drin.
Nee, nicht wirklich. Ich habe das eigentlich gesagt, weil ich Menschen dazu ermutigen möchte, alleine essen zu gehen.
Ich mache das ja oft.
Ja, ich habe das schon wirklich lange nicht gemacht. Aber mir ist es auch nicht so wichtig, sonst würde ich es machen.
Genau.
Ich verbringe wirklich krass gerne Zeit mit dir, muss ich sagen. Und versuche dich ja auch maximal viel abzulenken, wenn du arbeitest. Das ist gar nicht so leicht.
Ich verbringe auch gerne Zeit mit mir.
Ich glaube, deshalb mache ich dir auch einfach gerne Kaffee. Weil das ist immer so eine Möglichkeit, ich mache dir nicht einfach einen Kaffee und stell den hin, sondern ich frage dich ja erstmal, möchtest du einen Kaffee? Da weiß ich, kriege ich schon ein bisschen Aufmerksamkeit von dir, weil du nie Nein zu Kaffee sagst.
Stimmt.
Und dann versuche ich dich noch so zu ködern und zu sagen, wollen wir den nicht zusammen trinken?
Es gibt ja das schöne Zitat, das habe ich gepostet zu unserem Hochzeitstag. Happy marriage is a long conversation which always seems too short. Das trifft schon auf uns zu.
Voll schön. Ich finde es halt so schade, dass viele Menschen das nicht haben. Ich rede einfach so krass gerne mit dir und im Badezimmer und auf dem Balkon und laufe dir manchmal hinterher, um dir noch was zu erzählen. Und da finden wir uns ja total. Und so viele Menschen, die das ja nicht haben, weil man nicht so gerne miteinander redet. Und das wünsche ich aber jedem, der gerade zuhört. Und ich würde sagen, ich war aber auch immer ein Typ, der gerne redet.
Genau, ist auch so ein Klischee, dass Frauen so gern quatschen und Männer nicht. Und bei uns ist es genau umgekehrt. Also manchmal muss Chris mir echt die Dinge aus der Nase ziehen. Das hat meine Mutter schon zu mir
gesagt.
Ich sag
dann immer zu Tanja,
du bist sehr bei mir dann und in mir.
Tanja hat mir mal die Geschichte erzählt, dass deine Mutter zu dir gesagt hat, man müsse dir immer wie den Wurm aus der Nase ziehen. Und weil ich Tanjas Mama ja nicht kennengelernt habe, weil die ja so früh gestorben ist, kann ich das so nur immer gegen sie verändern. Sagen, du bist wie deine Mutter. Die hat schon immer gesagt, man muss dir das aus der Nase herausziehen.
Ich bin nicht wie meine Mutter, sondern du fühlst dich.
Ach so, genau. Du bist wie deine Mutter. Deine Mutter hat schon immer gesagt, man muss dir alles aus der Nase ziehen.
Genau. Nicht ich bin wie meine Mutter, sondern...
Ich? wer ist jetzt wie deine Mutter?
Du natürlich.
Ah ja, stimmt. Ich bin wie deine Mutter. Fällt mir jetzt erst auf. Also hast du dir einen Mann gesucht, der wie deine Mutter ist. Ist auch interessant.
Ja. Einfaches Gegenteil von meinem Vater.
Aber dann bist du ja wieder wie dein Vater.
Ja, das kommt ja
irgendwie. Und so schließt sich der Kreis wieder.
Ja, stimmt.
Und da muss man sagen, Tanja hat schon wahnsinnig viel Ähnlichkeit mit ihrem Vater. Wenn ich da kurz sage, Tanjas Papa war Langlauftrainer und hat die erste Tauern-Langlaufschule gegründet.
Ja.
In Altenmarkt im Pongau.
Ja.
Ein absoluter Pionier des Langlaufens in Österreich.
Ist so.
Hat auch das Rollerski, kann man in dem Zusammenhang auch erwähnen, hat das Rollerskifahren auch nach Österreich gebracht und nach Deutschland damit. Also jeder, der hier Fan vom Rollskifahren ist, der kann wirklich dem Charlie Sieder seinen Dank aussprechen. Das Rollskifahren ist wirklich was, was er aus Schweden mitgebracht hat, glaube ich. Ne? Naja, auf jeden Fall hatte er diesen Bus und auf dem Bus stand drauf, erste Tauern-Langlaufschule. Mhm. Und du hast dein erstes Unternehmen gegründet, Nektar und Puls, und das war der erste persönliche Reiseführer. Und jetzt haben wir diesen Bus und es gibt immer so viele Parallelen und das finde ich immer sehr amüsant. Also wenn man sich da fragt, was ist man seinem Vater ähnlich oder seinen Eltern, finde ich immer sehr witzig.
Ja.
Genau, man kann es natürlich auch übertreiben, aber es ist trotzdem immer sehr unterhaltsam.
Ja. Und zurück zu den Eltern.
Zurück zu den Eltern.
Weil dort lernt man ja Beziehung.
Ja.
Und denkt, das ist das Normal. So ist Beziehung. Und so hat man ja dann sicher überlebt. Und deswegen kreiert man Situationen, wo man sich so fühlt wie damals.
Ja.
Weil es sicher ist. Auch wenn es unangenehm ist.
Ja, da sei also genannt die
Bindungs- Ganz einfach ausgedrückt.
Ja, da sei die Bindungstheorie an dem Punkt erwähnt. Also wenn man das Ganze, wir arbeiten als Coaches, wenn man das natürlich jetzt nochmal psychologisch betrachtet und die Bindungstheorie, dann unterscheiden wir ja zwischen sicheren und unsicheren Bindungen, zwischen, da gibt es dann vier verschiedene Typen unter anderem, und das ist das am weitesten verbreitete, die Verlustangst und die Bindungsangst. Wir arbeiten mit diesen Begriffen nicht ganz so viel, aber wir sprechen letztlich aus dem gleichen Wissen. Also dass es die Bindungstheorie sagt, dass die Beziehung zu deinen Eltern maßgeblich dein Beziehungsverhalten prägt, das unterschreiben wir natürlich und auf der Basis coachen wir natürlich auch.
Und das ist ja so interessant, weil ich fände es so toll, wenn es in der Schule auch ein Fach gäbe, was Beziehungen heißt einfach.
Ja.
Wo man so Dinge lernt, was ist eigentlich eine gute Beziehung und was ist Eifersucht und was ist Freundschaft und so weiter. Also man macht es ja ein bisschen in Lebenskunde. Aber dass es wirklich so ein Fach gibt zum Thema Beziehungen.
Ja, Beziehungsfähigkeit trainieren. Wenn man das schon bei den Eltern nicht so lernt, wie das geht, weil die meisten Eltern wissen es ja auch nicht oder haben es irgendwo gelernt, dass man es dann irgendwo anders lernt. Und wenn man irgendwann zum Coach geht, zum Therapeuten geht, ein gutes Buch liest, dann kann man das Wissen ja auch nachholen. Und vielleicht aber auch nochmal gesagt, nicht jeder Beziehungsstreit muss jetzt auf die Eltern zurückgeführt werden. Letzte Woche hatte ich auch so ein Gespräch, habe ich einfach gefragt, okay, seit wann habt ihr denn diese Dynamik? Also die haben angefangen, also die haben irgendwie viel gestritten. Streitet ihr schon immer viel? Die waren seit 15 Jahren zusammen. Nee, tun wir nicht, seit 4 Jahren. Ja, was war denn vor 4 Jahren? Ja, die Geburt unseres ersten Kindes. Und dann ist das sozusagen der Bruch. Und da würde ich jetzt auch nicht auf die Idee kommen zu fragen, okay, was haben denn Eltern mit der Geburt zu tun? Sondern natürlich kann man auch in Partnerschaft gucken, wann hat sich eine Dynamik verändert, was ist da passiert?
Genau.
Und da kann man dann auch das in diesem Moment auflösen, ohne jetzt auf die Eltern zu gucken, auch wenn man das natürlich immer machen kann.
Ja, weil es oft auch nochmal interessanten Aufschluss gibt auf den Bruch, der in einer Beziehung stattgefunden hat.
Genau, richtig. Und wenn du also näher mit uns arbeiten möchtest und das mit dir resoniert, was wir hier so von uns geben und wie wir coachen, dann hast du aktuell die Möglichkeit, in unseren Coaching-Club zu kommen. Jeden zweiten Mittwoch um 20.30 Uhr findest du alles auf unserer Website. Das ist ein ganz toller Rahmen, wo wir jede zweite Woche spezielle Beziehungsthemen besprechen, diskutieren. Persönliche Fragen kannst du da stellen. Also wir führen auch Coaching-Gespräche, aber nicht ganz so in der Tiefe, wie wir das sonst im Einzelgespräch machen. Aber es ist ein richtig cooler Rahmen. Und du kannst auch anonym teilnehmen, kannst dir nur die Aufzeichnung anschauen, wenn du da nicht live dabei sein möchtest. Aber es ist eine ganz tolle Möglichkeit, um einfach dich, diese Beziehungsfähigkeit, von der wir vorhin gesprochen haben, einfach zu trainieren, indem man das so normal wird, über Beziehungen zu sprechen.
Und neu über Beziehungen nachzudenken. Weil manchmal macht man ja automatisch einfach die Dinge, so wie man es halt macht. Und dann hinterfragt man das mal und kommt dann auf sehr spannende Schlussfolgerungen, also so auch bei uns, wenn wir neu springen, also bedeutet aus der Komfortzone rausgehen und uns was Neues vornehmen, dann kommt immer auch mal was Altes hoch, so wie bei mir manchmal die Verlustangst geprägt von meinen Eltern und den Erfahrungen mit denen, bei dir auch sowas wie Versagensangst geprägt von deinen Erfahrungen. Und das kommt ja dann immer wieder hoch und dann erstmal regt einen der Partner dann auf und wir sind dann im Streit kurz, weil einen der Partner aufregt und dann kann man aber den Partner auch durch eine neue Brille sehen, nämlich als kleines verletztes Kind, weil manchmal, wenn man mit dem Partner streitet, ist man ja einfach wie, ist es so, wie wenn zwei verletzte Kinder voreinander stehen.
Das ist ein schönes Beispiel. Also konkret sprichst du ja wahrscheinlich gerade an, wir misten aus.
Ja.
Du würdest es vielleicht gar nicht ausmisten nennen, aber wir sortieren aus, weil
Genau,
wir ja
weil wir bald
umziehen.
umziehen.
Und konkret ginge es um Kleider, um Bücher, um Kuscheltiere und du ihr
Kinderklamotten.
Kinderklamotten, genau, Kinderklamotten, Babyklamotten,
Oh,
wo du die Sachen
Babyklamotten,
behalten
ja.
möchtest und ich möchte gerne Sachen loswerden. Und wenn ich nicht nur genervt darüber bist, dass du alles behalten willst, sondern weißt, warum du alles behalten willst, warum dir das wichtig ist, dann bringt mir das natürlich einfach viel, viel mehr Empathie, viel mehr Geduld. Und das Verrückte ist, wenn ich auf diese Verlustangst von dir eingehe, also dann und empathisch bin und mir die Zeit nehme, bist du viel eher bereit, dich von bestimmten Dingen zu trennen, als wenn ich versuche zu sagen, oh, du bist so nervig, dass du dich von nichts verabschieden willst und alles immer horten willst.
Das führt bei mir dann zu Widerstand und dann horte ich noch viel mehr.
Dann sortierst du nicht nur nichts aus, sondern du
Kauf noch mehr.
kaufst einfach noch ein paar Kuscheltiere dazu.
Genau. Und im Gegensatz dazu, wenn ich mich in deine Lage hineinversetze, weil du bist ja auch als Kind oft umgezogen und konntest dich dann gar nicht so festhalten an materiellen Dingen, weil du viel loslassen musstest dann, oder? Ja. Und dann, wenn ich mich in dich hineinversetze, auch, dass du so Klarheit brauchst und einfach dir Materielles nicht wichtig ist und du am liebsten gar nichts besitzen würdest, dann kann ich auch sehr viel empathischer mit deinem Drang sein, die Dinge loszuwerden.
Danke.
Bitte.
Genau, also so kann man Dinge auf die Eltern zurückführen. Man muss es nicht, aber uns bringt es viel Freude, uns selbst so zu verstehen und einordnen zu können.
Und die
Und
Erleichterung bei unseren Klientinnen zu beobachten, die einhergeht mit neuen Erkenntnissen über die Vergangenheit, über die eigene Kindheit, über die Erfahrungen mit den eigenen Eltern und über die Vergebungsarbeit, die dann ansteht.
in diesem Sinn, herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Mitreflektieren und an der Stelle auch wirklich vielen Dank für eure Kommentare. Also auf Spotify kann man ja hier Q&A, also Kommentare reinschreiben, Fragen reinschreiben. Herzlichen Dank dafür, das finde ich richtig super. Und das ist ja alles hier homegrown, was wir machen. Also den Podcast nehmen wir selber auf, wir schneiden ihn selber, wir editieren ihn, wir laden ihn hoch und ich werde auch auf eure Nachrichten alle eingehen. Ich habe das vom Workflow noch nicht so optimiert, aber ich habe mir die notiert. Da wurde zum Beispiel nach einem Buch nachgefragt, was du in der letzten Folge genannt hast. Das werde ich in die Shownotes hinzufügen. Seid nachsichtig, aber macht's weiter. Das finde ich richtig cool. Schreibt auch gerne eure Themenwünsche rein, wenn ihr Rückfragen habt, wenn euch noch eine Quelle fehlt. Das ist ganz toll, weil ich kann da leider nicht direkt drauf antworten
Okay.
auf eure Beiträge. Aber in den Shownotes in der darauffolgenden Folge oder vielleicht sogar, wenn ihr eine Frage habt zu der Folge, dass ich dann die Shownotes ergänze. Also wenn ihr ein paar Tage später reinschaut und ihr eine Frage hattet, dann wird die hoffentlich in den Shownotes beantwortet. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. In diesem Sinn.
Und wir freuen uns auf jede 5-Sterne-Bewertung hier auf Spotify oder auf Apple, egal wo du es hörst. Vielen Dank.
Danke fürs Weiterempfehlen.
Ciao,
Ciao,
schönen
ciao.
Tag dir.